Die ewige Rache. Sieben Monde standen am Himmel. Die Nacht war klar und wolkenlos, und die Himmelskuppel wölbte sich wie schwarz-blauer Kristall über einer unwirklichen Landschaft. Sich vorzustellen, dass diese ganze Welt einmal ausschließlich dem Amüsement und der Zerstreuung eines einzigen Mannes gedient hatte. Abgesehen von den ausgedehnten unterirdischen Verliesen und Verteidigungsanlagen natürlich. Lamita stand oft abends hier, auf dem kleinen Balkon vor ihrem Zimmer und versuchte zu verstehen. Jenseits der Palastmauern erstreckte sich das Meer, ruhig und silbern im Licht der Monde. Am Horizont, so weit entfernt, dass man bei Nacht die Trennungslinie zwischen Wasser und Land nicht mehr ausmachen konnte, wölbten sich sanfte, bewaldete Hügel. Der ganze Planet war ein einziger, kunstvoll angelegter Park. Sie wusste, dass es außer dem großen Palast noch zahllose kleinere Schlösser und andere Landsitze gab, auf denen sich der Kaiser seinen Vergnügungen hingegeben hatte. Nun, das war schon lange Vergangenheit. Heute tagte der Rat der Rebellen im großen Thronsaal und die zahllosen Helfer der provisorischen Regierung bevölkerten den riesigen Sternenpalast. Es war durchaus nicht unumstritten, dass sich die Regierung auf der ehemaligen Zentralwelt befand. In dieser paradiesischen Umgebung, hieß es, seien ihre Mitglieder den wirklichen Problemen der Menschen auf den anderen Welten zu weit entrückt, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Es waren praktische Gründe, warum der provisorische Rat seinen Sitz vorläufig dennoch hier behielt. Hier liefen alle Kommunikationseinrichtungen in einzigartiger Weise zusammen. Ein harmonischer Glockenton erklang. Das war das Ferngespräch, auf das sie wartete. Lamita verließ eilig den Balkon und ging zu dem Vielzweckgerät neben ihrem Bett. Auf dem Sichtschirm leuchtete das Symbol des intergalaktischen Netzes. »Es besteht Sprechverbindung mit Itkatan«, informierte sie eine wohlklingende, aber eindeutig künstliche Stimme. »Teilnehmerin ist Fera Dor Terget.« Sie betätigte die entsprechende Taste. »Hallo, Mutter. Hier ist deine Tochter Lamita.« Der Bildschirm blieb dunkel. Wieder einmal keine Sichtverbindung. In letzter Zeit schienen Sichtverbindungen nur noch bei Gesprächen in andere Galaxien zustande zu kommen. »Lamita, Schatz!« Die Stimme ihrer Mutter hatte bei manchen Worten einen unangenehmen metallischen Beiklang. »Wie geht es dir?« »Na ja, wie soll es einem hier schon gehen? Gut natürlich.« »Ach, ihr auf eurer Insel der Glückseligkeit! Wir sind hier schon froh, dass die Wasserversorgung wieder funktioniert und dass die Kämpfe im Nordsektor abgeklungen sind. Vielleicht haben die sich dort endlich gegenseitig den Garaus gemacht. Darüber wäre niemand besonders traurig.« »Etwas Neues von Vater?« »Es geht ihm gut. Wir haben wieder Medikamente bekommen und sein Zustand hat sich stabilisiert. Wenn er 5 Jahre jünger wäre, könnte man operieren«, meinte der Arzt neulich. »Aber nun muss es eben so gehen.« Sie seufzte. Ein Seufzer über 30.000 Lichtjahre Entfernung. »Erzähl von dir, Kind. Was gibt es Neues?« Lamita zuckte die Schultern. »Morgen bin ich eingeladen, an einer großen Sitzung des Rates teilzunehmen, als Beobachterin. Der Kommandant der Gera-Expedition ist zurückgekommen und wird Bericht erstatten.« »Gera? Ist das nicht diese Reichsprovinz, von der man nicht einmal wusste, dass es sie gibt?« »Ja. Sie war 80.000 Jahre lang verschollen, und die Menschen dort haben anscheinend die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als Teppiche aus Frauenhaar herzustellen«, sagte Lamita und fügte sarkastisch hinzu. »Und was immer die Expedition an weiteren Merkwürdigkeiten herausgefunden hat, von mir wird man erwarten, dass ich herausfinde, was das alles zu bedeuten hat.« »Arbeitest du nicht mehr mit Runa zusammen?« »Runa wird neue Statthalterin von Lukdaria. Gestern ist sie abgeflogen. Ich bin jetzt allein für das kaiserliche Archiv zuständig.« »Statthalterin?« In der Stimme ihrer Mutter schwang deutliche Missgunst mit. Unglaublich! Als wir damals den Kaiserpalast stürmten, konnte sie wahrscheinlich gerade laufen, und heute macht sie große Karriere. Lamita atmete tief ein. Mutter, das gilt für mich genauso. Ich war damals 4. Die alten Rebellen schienen sich schwer an den Gedanken gewöhnen zu können, dass nun, da der unsterbliche Kaiser nicht mehr regierte, in Zukunft eine Generation der anderen folgen würde. Interstellares Schweigen. Jede Sekunde kostete ein kleines Vermögen. Ja, das ist wohl der Lauf der Dinge, seufzte ihre Mutter schließlich. Dann bist du jetzt also ganz allein in deinem Museum. Es ist kein Museum, es ist ein Archiv, verbesserte Lamita. Sie spürte die unterschwellige Herabsetzung in den Worten ihrer Mutter und ärgerte sich, obwohl sie sich vorgenommen hatte, sich nicht mehr provozieren zu lassen. Abgesehen davon ist es wirklich lächerlich. Eine 400.000 Jahre Geschichte des Kaiserreiches und ich ganz allein mittendrin. Dabei könnte man im Archiv Antworten auf Fragen finden, die wir noch nicht einmal gestellt haben. Warum konnte ihre Mutter sie nur immer zur Weißglut treiben, indem sie die Hälfte von dem, was sie sagte, überhörte? Und sonst? Bist du ansonsten auch allein? Mutter, diese Leier wieder. Wahrscheinlich würde eine weitere 1.000.000 Jahre vergehen und Eltern würden ihre Kinder immer noch ihr Leben lang bevormunden. Ich frage doch nur. Und du kennst meine Antwort. Du wirst es erfahren, falls ich einmal ein Kind bekommen sollte. Meine Männergeschichten bis dahin gehen nur mich etwas an. In Ordnung? Kind, ich will mich bestimmt nicht in dein Leben einmischen. Es würde mich nur beruhigen zu wissen, dass du nicht allein... Mutter, können wir bitte das Thema wechseln? Der provisorische Rat hatte außergewöhnlich viele Beobachter zu dieser Sitzung eingeladen. Das war zu erwarten gewesen. Ging es doch um den ersten Bericht über den Abschluss einer aufsehenerregenden Mission in der wiederentdeckten Provinz des Kaiserreiches. Da der Rat im ehemaligen Thronsaal tagte, der, wie es sich für den zeremoniellen Mittelpunkt des Reiches gehörte, von atemberaubender Ausdehnung und Ausstattung war, stellte das weiter kein Problem dar. Lamita zwängte sich zwischen zwei alten Ratsmitgliedern hindurch auf der Suche nach dem Sitzplatz, den man ihr zugewiesen hatte. Sicher in einer der hinteren Reihen. Satzfetzen verfolgten sie, bauten ein Bild der Stimmung. Im Moment wirklich andere Sorgen, als uns um einen obskuren Kult in einer verloren gegangenen Galaxis zu kümmern. Ich halte das für ein Manöver von Jubat und Karswand, um ihren Einfluss im Rat. In den hinteren Reihen war nichts. Sie hielt ihre Einladung fest umklammert und ärgerte sich über ihre Unsicherheit angesichts all dieser alten Helden der Rebellion. Zu ihrem Schrecken fand sie ihr Namensschild ganz vorn, unmittelbar hinter dem Halbrund der Tische, an denen die Räte saßen. Man schien tatsächlich Wert darauf zu legen, dass sie sich eine Meinung bildete. Sie setzte sich unauffällig und sah sich um. Mitten im Halbrund vor dem Projektor stand ein großer Tisch. Schräg gegenüber entdeckte sie Borlit Evo Kenneken, mit dem sie in der Gera-Angelegenheit seit einiger Zeit zu tun hatte. Er gehörte dem Verwaltungsausschuss für den imperialen Nachlass an und war, was das Archiv betraf, in manchen Belangen so etwas wie ihr Vorgesetzter. Er nickte lächelnd herüber und Lamita bemerkte wieder einmal, dass sein Blick sich nur sehr zögernd vom Anblick ihrer Figur löste. Der Gong wurde geschlagen, um den baldigen Beginn der Sitzung anzukündigen. Lamita betrachtete das mannshohe und überreich verzierte Instrument fasziniert. Eines Tages würde der Sitz der Regierung woanders und der alte Kaiserpalast ein Museum sein, das faszinierendste Museum des Universums. Sie entdeckte die gedrungene Gestalt eines Generals in voller Uniform, der in Begleitung einiger Offiziere eben den Saal betrat. Er wirkte bullig, bärbeißig und von unerschütterbarer Selbstsicherheit. Das musste Jerome Karswand sein, der die Gera-Expedition befehligt hatte. Er legte eine Handvoll Datenträger auf dem kleinen Tischchen neben der Projektionseinrichtung ab, ordnete sie sorgfältig und setzte sich dann in seinen Sessel. Der zweite Gong. Lamita bemerkte, dass Borlitz schon wieder zu ihr herübersah. Jetzt ärgerte sie sich, dass sie ein Kleid trug, das ihre Brüste betonte. Zum Glück erhob sich der Vorsitzende des Provisorischen Rates, um die Sitzung zu eröffnen und General Karswand das Wort zu erteilen, und Borlitz' Blickrichtung folgte der allgemeinen Aufmerksamkeit. Karswand stand auf. Die Augen in seinem grimmig dreinblickenden Gesicht funkelten hellwach. »Ich will Ihnen zunächst zeigen, worum es geht«, begann er und gab zweien seiner Begleiter einen Wink. Diese hoben eine große, mannslange Rolle vom Boden auf den Tisch und breiteten sie behutsam darauf aus. »Verehrte Räte, meine Damen und Herren, ein Haarteppich!« Die Köpfe ruckten nach vorn. »Am besten kommen Sie einfach alle einmal kurz hierher an den Tisch, um sich dieses erstaunliche Kunstwerk aus der Nähe anzusehen. Der gesamte Teppich ist vollständig aus menschlichen Haaren geknüpft, und die Knoten sitzen so unglaublich eng und dicht, dass es der Arbeit eines ganzen Menschenlebens bedurfte, um ihn herzustellen.« Zögernd standen die ersten Sitzungsteilnehmer auf und gingen zwischen den Reihen nach vorn, um den Haarteppich in Augenschein zu nehmen und schließlich vorsichtig zu berühren. Ein allgemeines Stühlerücken setzte ein, als die übrigen diesem Beispiel folgten, und innerhalb kürzester Zeit hatte sich die Sitzung in ein aufgeregtes Durcheinander verwandelt. Lamita staunte ehrfürchtig, als es ihr gelang, mit der Hand über die Oberfläche des Haarteppichs zu streichen. Er sah auf den ersten Blick aus wie ein Pelz, aber wenn man ihn berührte, spürte man, dass die Haare weitaus dichter und enger standen. Schwarze, blonde, braune und rote Haare waren in diesem Teppich zu vielfältigen geometrischen Mustern verarbeitet worden. Sie hatte in den Expeditionsberichten Fotos von Haarteppichen gesehen, aber es war ein überwältigendes Erlebnis, einen solchen Teppich direkt vor sich zu haben. Man spürte förmlich das Ausmaß an Hingabe und Konzentration, das auf dieses unerhörte Kunstwerk verwendet worden war. In dem allgemeinen Gedränge stand Borlitz plötzlich wie zufällig neben ihr. Der Haarteppich schien ihn nicht besonders zu interessieren. »Wenn das alles hier vorbei ist«, raunte er ihr zu, »darf ich dich dann zum Essen einladen?« Lamita atmete einmal ein und wieder aus. »Borlitz, es tut mir leid. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, dazu etwas zu sagen.« »Und nach der Sitzung? Wirst du da in der Stimmung sein?« »Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte, eine Einladung von dir anzunehmen, weil ich weiß, dass du dir dann vielleicht falsche Hoffnungen machst.« »Oh«, machte er mit gespielter Überraschung, »habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Es ging nicht um einen Heiratsantrag, sondern um ein schlichtes Abendessen. Borlitz, bitte nicht jetzt«, mahnte sie ihn und kehrte zurück an ihren Platz. Wie konnte er nur so von sich überzeugt sein? Sie hatte ihn als Mitarbeiter bis jetzt angenehm gefunden, aber wenn er glaubte, unwiderstehlich zu sein, war er einfach nur tölpelhaft und plump. Er schien nicht verstehen zu wollen, dass sie nichts von ihm wollte. In ihren Augen benahm er sich so jungenhaft, dass sie sich wie eine Kinderschänderin vorgekommen wäre. Allmählich beruhigte sich das Auditorium wieder. Nachdem jeder an seinen Platz zurückgekehrt war, fuhr der General mit seinem Vortrag fort. Lamita hörte nur mit halbem Ohr zu. Das meiste, was er sagte, wusste sie bereits, wie die Haarteppiche entdeckt worden waren, Einzelheiten über den Kult, der auf den Welten von Gera um diese Teppiche bestand, die Handelswege und die Raumschiffe, die die Haarteppiche schließlich an Bord nahmen, um sie mit zunächst unbekanntem Ziel abzutransportieren. Wir konnten der Spur der Haarteppiche folgen, bis zu einer großen Raumstation, die ein Doppelgestirn umkreiste, bestehend aus einer roten Riesensonne und einem schwarzen Loch. Unseren Beobachtungen zufolge, die sich später bestätigen sollten, handelte es sich bei der Raumstation um eine Art Umladestelle für die Haarteppiche. Als wir uns der Station näherten, wurden wir jedoch so überraschend und so heftig angegriffen, dass wir uns zunächst zurückziehen mussten. Natürlich war Borlit attraktiv, nach allgemeinen Maßstäben, und was man so hörte, ließ er wenig Chancen bei den weiblichen Angehörigen der Palastverwaltung ungenutzt. Lamita horchte tief in sich hinein. Das war wirklich nicht der Grund, warum sie ihn ablehnte. Es war mehr seine Unreife. Sie fand ihn als Mann flach, unreif, uninteressant. Man muss dazu bedenken, dass wir bis dahin ja nur eine kleine Expeditionsflotte waren, bestehend aus einem schweren und drei leichten Kreuzern sowie 25 Expeditionsbooten. Wir erwarteten also das Eintreffen der vom Rat bewilligten Kampfverbände ab, griffen dann die Station an und besetzten sie schließlich mit relativ geringen eigenen Verlusten. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schwarzen Loch in Wirklichkeit um das Portalfeld eines riesigen Dimensionstunnels handelte, groß genug, um mit übergroßen Transportschiffen beflogen zu werden. In diesem Dimensionstunnel waren, und das seit Jahrzehntausenden, samt und sonders alle in Gera hergestellten Haarteppiche. Lamita wusste, dass sie schlank, mit langen blonden Haaren und endlosen Beinen gut aussah. Kein Mann, der nicht nach ihr den Kopf drehte, wenn sie vorbeiging. An ihrem Aussehen konnte es nicht liegen, dass sie schon so lange allein war. Sie fragte sich, was sonst mit ihr nicht stimmen mochte. Wir brachten ein Transportschiff auf, das aus dem Tunnel kam. Es war beladen mit leeren Containern, die wohl für den Transport von Haarteppichen gedacht waren. Nach eingehenden Untersuchungen und Überlegungen wagten wir es, mit einem kompletten Kampfverband aufs Geratewohl durch den Dimensionstunnel zu fliegen. Und wir entdeckten ein Sonnensystem, von dem jeder geglaubt hatte, dass es nicht mehr existiere, weil wir es da, wo es sich den Sternkarten zufolge hätte befinden müssen, nicht mehr vorgefunden hatten. Wir fanden den Planeten Gea. Borlit war vergessen. Das hier war Geschichte hautnah. Gea war vermutlich einmal das Zentrum eines großen Reiches gewesen, des Reiches Gera. Bevor die Flotten des Kaisers darüber hergefallen waren und es erobert hatten, um es dem Kaiserreich einzuverleiben. Und um es später aus irgendeinem unbekannten Grund vom restlichen Reich zu isolieren und wieder zu vergessen. Das Sonnensystem befand sich in einer gewaltigen Dimensionsblase, zu der der Tunnel, den wir benutzt hatten, der einzige Zugang war. Das war der Grund, warum wir Gea nicht an der in den Sternkarten verzeichneten Position gefunden hatten. Bis dahin hatten wir geglaubt, es sei zerstört worden. Aber tatsächlich hatte man es mit Hilfe der Dimensionsblase aus unserem Universum entfernt, es sozusagen eingekapselt in ein winziges eigenes Universum, in dem es außer der Sonne Geas keine Sterne gab. Aufrechterhalten wurde die Blase von Anlagen, die sich auf dem sonnennächsten Planeten des Systems befanden und die ihren unermesslichen Energiebedarf direkt aus der Sonne stillten. Diese Anlagen wiederum wurden von stark bewaffneten und extrem beweglichen Kampfraumschiffen bewacht, die uns unmittelbar nach unserem Eintreffen in der Blase attackierten. Da sie uns dabei den Rückweg abschnitten, griffen wir unsererseits die Blasenprojektoren an und zerstörten so viele davon, dass das Sonnensystem in das normale Universum zurückstürzte. Es kehrte an seine ursprüngliche Position zurück, und nachdem uns die übrigen Kampfverbände zu Hilfe gekommen waren, gelang es uns schließlich, die gegnerischen Kräfte zu neutralisieren und den Planeten Gea zu besetzen. Karswand hielt inne. Zum ersten Mal schien er nach den richtigen Worten zu suchen. »Ich habe schon viele merkwürdige Dinge gesehen in meinem Leben«, fuhr er zögernd fort. »Und die meisten Leute, die mich kennen, sagen mir nach, ich sei nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Aber Gea«, das Projektorbild zeigte einen größtenteils eintönig grauen Planeten, auf dem es fast keine Ozeane gab. Lediglich im Bereich der Pole waren geringfügige Verfärbungen auszumachen. Wir fanden einige Millionen Ureinwohner, die unter erbarmungswürdigen Umständen ein primitives Leben fristen. Und wir fanden einige hunderttausend Mann, die sich für Truppen des Kaisers halten und einen gnadenlosen Ausrottungskrieg gegen diese Menschen führten. Schritt um Schritt arbeiteten sie sich vor, töteten, brannten ab und metzelten nieder und zogen ihre Grenzlinie unaufhaltsam weiter. Nur etwas weniger als ein Viertel der Planetenoberfläche wird noch von den Ureinwohnern bewohnt, und dabei handelt es sich größtenteils um die unwirtlichen Polregionen. »Ihr habt diesem grausamen Krieg hoffentlich ein Ende gesetzt«, ließ sich einer der Räte donnernd vernehmen. »Selbstverständlich«, erwiderte der General. »Wir konnten einen gerade gestarteten Angriff aufhalten.« Eine Rätin hob die Hand. »General, ihr sprach davon, dass die Ureinwohner im Lauf der Zeit auf einem Viertel der planetaren Oberfläche zusammengedrängt wurden. Was ist mit den restlichen drei Vierteln?« Karswand nickte. »Die von den Truppen sozusagen freigeräumte Fläche umfasst ungefähr zwei Drittel der festen Landmasse des Planeten und...« Er hielt wieder inne und sah sich langsam im Saal um, und er wirkte dabei, als suche er von irgendwoher Hilfe. Als er schließlich weitersprach, hatte seine Stimme die übliche militärische Härte verloren. Es war, als spräche nun der Mensch, Jerome Karswand. »Ich gestehe, dass ich mich vor diesem Augenblick gefürchtet habe. Wie um alles in der Welt soll ich beschreiben, was wir gesehen haben? Wie soll ich es so beschreiben, dass Sie mir glauben? Ich habe nicht einmal meinen besten Kommandanten geglaubt, Männern, denen ich bedenkenlos mein Leben anvertrauen würde, sondern musste selber landen, um nachzusehen. Und das, was meine eigenen Augen mir zeigten, wollte ich auch nicht glauben.« Er machte eine vage Geste mit der Hand. »Während der ganzen Reise zurück von Gera sind wir zusammengesessen und haben alle Einzelheiten wieder und wieder durchgekaut, aber wir sind zu keinem Schluss gekommen. Falls das Ganze irgendwie einen Sinn ergeben sollte, bitte ich darum, dass ich eingeweiht werde. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich mir noch wünsche im Leben. Eine Erklärung, einen Grund für den Planeten Gea.« Damit schaltete er den Projektor wieder ein, und der vorbereitete Film begann zu laufen. Jeder Fußbreit Boden, den die kaiserlichen Truppen durch Ermordung oder Vertreibung der Ureinwohner gewannen, wurde von technischem Personal, das ebenfalls an die 500.000 Mann zählte, umgehend eingeebnet und dauerhaft befestigt. Und wenn die kämpfenden Truppen weitergezogen waren, wurde die so geschaffene Fläche mit Haarteppichen bedeckt. Auf diese Weise haben die Mannschaften des Kaisers im Lauf der Jahrtausende zwei Drittel der gesamten Planetenoberfläche mit Haarteppichen ausgelegt. In die verblüffte Stille hinein räusperte sich einer der Räte und fragte: »Wollt ihr damit andeuten, General, dass all die Haarteppiche hergestellt wurden, um einen Planeten damit zu überziehen?« Das ist das Bild, das sich bietet, wenn man Gea überfliegt. Wohin man auch kommt, überall liegt Haarteppich an Haarteppich. Und kein Fleck des ursprünglichen Untergrundes ist zu sehen. Weite Ebenen, tiefe Täler, hohe Berge, Strände, Hügel, Abhänge, alles. Alles ist von Haarteppichen bedeckt. Die Anwesenden verfolgten fasziniert die projizierten Bilder, die die Aussage des Generals bestätigten. »Das ist doch verrückt«, meinte jemand schließlich. »Welchen Sinn soll so etwas haben?« Carl Swann zuckte hilflos die Schultern. »Wir wissen es nicht. Und wir können uns auch keinen Sinn vorstellen.« Unter den Teilnehmern der Sitzung brach eine erregte Diskussion aus, die der Vorsitzende des Provisorischen Rates mit einer gebieterischen Handbewegung unterband. »Ihr habt recht, General Karswand. Es fällt mir tatsächlich schwer, das zu glauben«, erklärte er. »Ganz bestimmt ist es die unglaublichste Sache, von der ich je gehört habe.« Er hielt einen Moment inne. Man merkte ihm an, dass er gerade Mühe hatte, den Faden dessen zu behalten, was er sagen wollte. »Wir können auch unmöglich alle nach Gera fliegen, obwohl es mich offen gestanden danach verlangt. Wir werden einfach versuchen, Ihnen zu glauben, General.« Er wirkte regelrecht benommen, wie er unvermittelt wieder schwieg und ziellos umherblickte. Jeder im Saal wirkte benommen. »Welche Erklärung es auch immer für all das geben mag«, fuhr er dann fort, erkennbar bemüht, die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen, »wir werden sie sicher nur in der Geschichte finden. Ich bin froh, dass heute unsere bezaubernde Lamita Terget Utmanasalen anwesend ist, eine der besten Historikerinnen, die wir haben. Sie verwaltet das kaiserliche Archiv und vielleicht weiß sie ja mehr als wir.« Lamita war bei diesen Worten aufgestanden und drehte sich nach allen Seiten um, nervös, so überraschend im Mittelpunkt zu stehen. »Es tut mir leid, dazu nichts sagen zu können«, sagte sie, nachdem der Vorsitzende ihr zugenickt hatte. »Im Archiv wurden bisher keinerlei Hinweise auf die Haarteppiche gefunden. Das muss nicht heißen, dass es sie nicht gibt. Das Ordnungssystem des Archivs ist uns noch ziemlich rätselhaft, und das Archiv, das die gesamte Kaiserzeit umfasst, ist riesengroß. Lamita, ihr seid von allen anderen Aufgaben freigestellt«, unterbrach der Vorsitzende sie. »Kümmert euch bis auf Weiteres nur um diese Angelegenheit.« »Danke«, dachte Lamita verärgert, als sie sich widersetzte. »Allein, ich und das Archiv. Mitarbeiter, die hätte er mir zusagen sollen. Unsere Überlegungen«, fuhr der alte Rat eilig fort, »sollten sich mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen. Die Bevölkerung von Gera muss aufgeklärt, der Kaiserglauben beseitigt und eine neue politische Ordnung etabliert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach dem Vorbild der Provinzen Bakyon und Tempesh-Kutaran gelingen könnte, Gera in eine selbstständige Föderation umzuwandeln.« Der darauf folgenden politischen Diskussion folgte Lamita nur noch mit halbem Ohr. Tagespolitik interessierte sie nicht. Ihr Interesse galt geschichtlichen Ereignissen und Entwicklungen, den Jahrtausenden, die hinter ihnen lagen. Im Geiste durchwanderte sie das Archiv, versuchte zum tausendsten Mal das Geheimnis seiner Ordnung zu ergründen und kam doch auf keine neue Idee. Sie war froh, als die Sitzung endlich beendet wurde. Borlit fing sie ab, ehe sie den Saal verlassen konnte. »Lamita, ich muss dich einen Moment sprechen.« Sie verschränkte die Arme, ihre Unterlagen schützend vor der Brust. »Bitte?« »Seit Wochen weichst du mir aus. Ich möchte wissen, warum. Tue ich das?« »Ja.« »Ich frage dich, ob du mit mir essen willst, und du?« Sie seufzte. »Borlit, machen wir uns doch nichts vor. Du willst mehr von mir, als nur mit mir zu Abend zu essen. Und ich will eben nicht. Also wäre es unfair, deine Einladung anzunehmen. Und anstrengend. Keine Chance? Nein. Gekränkte männliche Eitelkeit, furchtbar. Es gibt also einen Mann in deinem Leben. Und wenn es so wäre, Borlit, das ist allein meine Sache und geht dich nichts an. Sie lag auf dem Rücken und starrte an die bemalte Decke über ihrem Bett. Das Windspiel, das in der offenen Balkontür hing, drehte sich sanft in der nächtlichen Brise und ließ zarte, sehnsüchtige Töne erklingen. Es warf im Licht der Monde Schatten auf die Bettdecke, ansonsten war es dunkel im Zimmer. »Ich habe einen der attraktivsten Männer zurückgewiesen, die den Palast bevölkern«, sagte sie laut. »Und nun liege ich allein auf meinem Bett und weiß nicht, wohin mit mir.« Ein leises Lachen aus einer Entfernung von 17.000 Lichtjahren. »Da du ihn zurückgewiesen hast, war er offenbar nicht attraktiv genug, Schwester.« »Ja, genau. Ich finde ihn kindisch und seicht.« »Gerade hast du noch gesagt, er sei einer der attraktivsten Männer.« »Na ja, viele Frauen finden ihn ziemlich anziehend.« Wieder dieses Lachen. »Mir scheint, Schwesterherz, dass du immer noch glaubst, es ginge darum, so zu werden wie alle anderen. In Wirklichkeit geht es darum, anders zu werden als die anderen. Deine Einzigartigkeit zu entdecken. Du bist Rebellin durch Geburt. Aber das bedeutet nicht viel. Deine eigene Rebellion steht immer noch bevor.« Lamita furchte die Nase, während sie den Sinn dieser Bemerkung zu ergründen versuchte. Ihre ältere Schwester liebte es, geheimnisvolle Sentenzen von sich zu geben und es ihren Gesprächspartnern zu überlassen, etwas damit anzufangen oder auch nicht. »Sarna, was stimmt mit mir nicht, dass ich allein bin?« fragte Lamita trotzig. »Was hast du dagegen, allein zu sein?« »Es ist langweilig, unbefriedigend.« »Beunruhigend?« bohrte Sarna weiter. »Auch«, musste Lamita widerwillig zugeben. »Wie lange ist es her, dass du mit einem Mann zusammen warst?« »Lange. Es ist fast schon nicht mehr wahr. Und außerdem war es schrecklich. Ich kam mir vor wie ein Kindermädchen.« »Aber da es lange her ist«, resümierte ihre Schwester, »bist du mittlerweile drüber weg. Das kann es also nicht sein.« »Lamita, welcher Mann aus deiner Umgebung reizt dich?« »Keiner«, entgegnete Lamita wie aus der Pistole geschossen. »Überleg noch einmal genau.« Lamita ließ flüchtig alle einigermaßen passablen jungen Männer Revue passieren, mit denen sie zu tun hatte. »Alle langweilig. Da gibt es nicht viel zu überlegen, da ist wirklich keiner.« »Das kaufe ich dir nicht ab. Nach meiner Erfahrung damit, was unsere Hormone in uns anrichten«, Lamita musste zugeben, dass die diesbezügliche Erfahrung ihrer Schwester enorm war, auch deshalb hatte sie sie angerufen, »ist das unmöglich?« »Ich behaupte, es gibt einen. Ein Mann ist da, der dich anzieht und dessen Gegenwart es zwischen deinen Beinen feucht werden lässt. Du gestehst es dir nur nicht zu. Vielleicht ist er verheiratet. Oder er ist hässlich. Oder es gibt sonst irgendeinen Grund. Jedenfalls hast du ihn aus deinem Bewusstsein ausgeblendet. Aber er ist da. Und alle anderen interessieren dich folglich nicht.« Pause. »Na, löst das etwas aus?« Lamita strich sich gedankenverloren ein paar Haare aus der Stirn. Ja, da war etwas. Sie spürte eine Stelle in ihren Gedanken, an der so etwas wie ein Widerstand war, ein blinder Fleck, eine selbstgeschaffene Barriere. Wenn sie für einen Moment alle ihre Tabus beiseite ließ, dann kam... Nein, das war indiskutabel. Was würde man über sie sagen, wenn sie... Was würden die anderen sagen? Da hatte sie es. Erstaunliche Gedanken für eine, die sich für eine Rebellin hielt, nicht wahr? Sie wurde fast zornig auf sich selbst und war doch stolz, sich auf die Schliche gekommen zu sein. »Es gibt da tatsächlich einen Mann«, begann sie zögernd. »Na also«, sagte Sarna hochbefriedigt. »Aber es geht trotzdem nicht. Nicht mit ihm.« »Warum nicht?« bohrte ihre Schwester genüsslich weiter. »Er ist viel älter als ich. Muss in der Familie liegen. Unser Vater war schließlich auch nicht mehr taufrisch, als er unsere Mutter kennenlernte. Und er ist ein unverbesserlicher Anhänger des Kaisers.« »Eine Garantie für lebhafte Gespräche«, kommentierte Sarna belustigt. »Sonst noch etwas?« Lamita dachte nach. »Nein«, seufzte sie schließlich. »Aber jetzt weiß ich erst recht nicht, was ich tun soll.« »Nein«, amüsierte sich ihre Schwester. »Ich wette, du weißt es ganz genau.« Sie kannte diesen inneren Zustand, eine bedingungslose Entschlossenheit zu handeln und mutig zu sein und sich nicht von Hindernissen beeindrucken zu lassen. Sie wusste auch, dass es galt, diesen Zustand zu nutzen, solange er anhielt. An Schlaf war nicht zu denken. Sie zog sich rasch um und rief dann im kaiserlichen Archiv an. Der Archivar meldete sich nach kurzer Zeit. »Habt ihr etwas dagegen einzuwenden, wenn ich heute Abend noch ins Archiv komme?«, fragte sie. Er hob nur eine Augenbraue. »Ihr seid die Beauftragte des Rates. Ihr könnt kommen und gehen, wann immer ihr wollt.« »Ja«, sagte Lamita nervös. »Ich wollte nur Bescheid geben, ich komme demnächst.« »Ja«, sagte Emparak, der Archivar, und schaltete ab. Das Tor des Archivs stand offen, als sie dort ankam. Lamita stand eine Weile ratlos in der hell erleuchteten Vorhalle und sah sich um. Alles lag leer und verlassen, niemand war zu sehen, auch im großen Kuppelbau brannte Licht. Lamita ging in den zentralen Lesesaal und legte ihre Arbeitsmappe auf dem ovalen Tisch ab, an dem früher der Kaiser selbst gesessen hatte. Das Echo aller Geräusche hallte überlaut wider und verstärkte das Gefühl, allein zu sein. Sie ging in einen der radialen Gänge und holte aus einem Regal einen alten Folianten. Als sie damit zurück an den Tisch kam, entdeckte sie den Archivar. Wie immer stand er im Halbschatten der Säulen am Eingang zum Lesesaal, abwartend und reglos. Lamita legte den dicken Band langsam auf dem Tisch ab. »Ich hoffe, ich störe euch nicht«, sagte sie in die Stille. »Nein«, sagte Emparak. Sie zögerte. »Wo wohnt ihr eigentlich?« Falls ihn die Frage wunderte, ließ er es sich nicht anmerken. »Ich habe eine kleine Wohnung im ersten Untergeschoss.« Es klang abweisend. Sie wusste, dass er den Kaiser noch gekannt und auch mit ihm zusammengearbeitet hatte, und bei den Gelegenheiten, bei denen sie bisher mit dem Archivar zu tun gehabt hatte, war ihr nicht entgangen, dass er ihr und generell jedermann gegenüber feindselig eingestellt war, der mit der Rebellion zu tun hatte. Sie betrachtete ihn. Er war ein untersetzter Mann, kaum größer als sie selbst, mit silbergrauem, vollem Haar, und sein Rücken war etwas verwachsen, was ihn zu einer gebückten Körperhaltung zwang. Dennoch war er eine würdige, stattliche Gestalt, die ruhige Gelassenheit und Reife ausstrahlte. Es muss ein eigenartiges Gefühl sein, hier zu leben, sagte sie nachdenklich, inmitten von Jahrzehntausenden großer Geschichte. Sie bemerkte, dass Emperak bei diesen Worten zusammenzuckte, und als sie in seine Augen blickte, sah sie, dass er überrascht war. Als das Kaiserreich endete, war ich noch ein Kind, gerade 5 oder 6 Jahre alt, fuhr sie fort. Und zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass er ihr tatsächlich zuhörte. Ich wuchs auf in einer Welt, die im Umbruch war. Ich sah rings um mich Dinge zusammenbrechen, und es begann mich zu interessieren, wie es vorher gewesen war. Das war wohl der Grund, warum ich Geschichte studierte. Und während meines ganzen Studiums hatte ich den Traum, eines Tages hier zu sein, im kaiserlichen Archiv. Ausgrabungen, Recherchen, Feldforschung, das hat mich alles nie gereizt. Dort draußen waren die Fragen, aber hier, davon war ich überzeugt, sind die Antworten. Und ich war nicht daran interessiert zu forschen, ich war daran interessiert zu wissen. Sie sah ihn an. Und nun bin ich hier. Er war einen Schritt aus seinem Schatten herausgekommen, wahrscheinlich ohne es zu bemerken. Forschend sah er sie an, als sehe er sie zum ersten Mal. Und Lamita wartete geduldig. »Warum erzählt ihr mir das?« fragte er schließlich. Es klang gequält. Lamita ging behutsam auf ihn zu. Sie atmete tief und langsam ein und versuchte, den Mut in sich zu erspüren, der sie vorhin noch beflügelt hatte. »Ich bin gekommen, um herauszufinden, was das ist zwischen uns«, sagte sie sanft. »Zwischen uns?« »Zwischen euch, Emperak, und mir. Da ist etwas. Eine Schwingung, eine Verbindung, ein elektrisches Feld. Ich spüre es. Und ich bin sicher, ihr spürt es auch.« Sie stand jetzt direkt vor ihm, und es war stark. »Ihr seid mir sofort aufgefallen, Emperak, als ich euch das erste Mal hier bei den Säulen stehen sah. Ich habe es mir bisher nicht eingestanden, aber eure Gegenwart löst Begehren in mir aus. Ein starkes Begehren, wie ich es noch nie gekannt habe. Ich bin gekommen, um dem nachzugehen.« Sein Atem ging keuchend, und sein Blick raste hin und her über den Boden und die Wände und wagte es immer nur für Augenblicke, sie anzusehen. »Ich bitte euch, spielt nicht mit mir.« »Ich spiele nicht, Emperak.« »Ihr seid eine wunderschöne Frau, Lamita. Ihr könnt jeden Mann haben, den ihr wollt. Aus welchem Grund solltet ihr euch mit einem Krüppel wie mir abgeben?« Lamita spürte seinen Schmerz plötzlich, als wäre es ihr eigener. Es war ein Gefühl, das seinen Ursprung in ihrer Herzgegend zu haben schien. »Ich finde nicht, dass ihr ein Krüppel seid. Ich sehe, dass ihr einen verwachsenen Rücken habt, aber was heißt das schon?« »Ich bin ein Krüppel«, beharrte er, »und ein alter Mann.« »Aber ein Mann?« Er sagte nichts, stand von ihr abgewandt und starrte auf den marmornen Fußboden. »Ich bin gekommen, um zu erfahren, was ihr fühlt, Emperak«, sagte Lamita schließlich leise. »Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen. Wenn es euch lieber ist, dann gehe ich wieder.« Er murmelte etwas, das sie nicht verstand. Sie streckte die Hand aus und berührte seinen Oberarm. »Wollt ihr, dass ich gehe?« fragte sie voller Spannung. Sein Kopf ruckte herum. »Nein, geht nicht.« Er wusste immer noch nicht, wohin er schauen sollte, aber seine Hand hatte plötzlich nach der ihren gefasst und hielt sie umklammert. Und die Worte sprudelten mit einem Mal aus ihm heraus. Ich bin ein alter Narr, das ist alles so. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch einmal im Leben und eine Frau wie ihr, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Lamita musste lächeln. Ich wette, das wisst ihr ganz genau, sagte sie. Sie war darauf gefasst gewesen, gegen einen lebenslang aufgehäuften Berg von Minderwertigkeitsgefühlen angehen zu müssen, und sie war auch dazu bereit gewesen. Aber als Emperak sie in die Arme nahm und küsste, geschah dies mit einer einfühlsamen Bestimmtheit, die sie grenzenlos überraschte. Sie löste sich förmlich auf in seiner Umarmung. Es war, als ob ihr Körper schon immer auf die Berührung durch diesen Mann gewartet hätte. »Darf ich euch zeigen, wo ich wohne?« fragte er schließlich. »Stunden später, wie ihr schien.« Sie nickte verträumt. »Ja«, seufzte sie, »bitte.« »Ich kann es immer noch nicht glauben«, sagte Emperak in die Dunkelheit hinein. »Und ich weiß nicht, ob ich es jemals glauben werde.« »Beruhige dich«, schnurrte Lamita schläfrig. »Ich kann es auch kaum glauben.« »Hast du viele Männer gehabt?« fragte er, und es klang auf eine fast amüsante Weise eifersüchtig. »Nicht so viele, wie die meisten vermuten«, lächelte sie. »Aber genug, um zu merken, dass mich Männer bald langweilen, für die der wichtigste Teil der Geschichte mit ihrer eigenen Geburt begonnen hat.« Sie drehte sich herum und schmiegte sich an seine Brust. »Zum Glück scheinen deine diesbezüglichen Erfahrungen meine kümmerlichen Fertigkeiten weit in den Schatten zu stellen. Ich wette, du hast nicht immer so mönchisch gelebt, wie deine Wohnung aussieht.« Emperak lächelte. Sie hörte es am Klang seiner Stimme. »Früher war meine Position bedeutend, und das hat vieles wettgemacht. Ich war diskret, aber ich glaube, jeder wusste, dass ich allen Frauen im Palast nachstellte. Dann kam der Umsturz. Und ihr Rebellen habt mich entsetzlich degradiert, mich eure Macht spüren lassen, und auch, dass ich auf der falschen Seite gestanden hatte, auf der Verliererseite. Ihr habt mich auf Eis gelegt, weil ihr nicht wusstet, ob ihr mich vielleicht eines Tages noch einmal brauchen würdet. Aber ich war nicht mehr als ein alter Hausmeister. Und seither habe ich mich völlig zurückgezogen.« »Das habe ich gemerkt«, murmelte Lamita. Irgendetwas in ihr sagte ihr, dass sich das Gespräch auf gefährliches Terrain zubewegte, aber sie beschloss, weiterhin risikobereit zu sein. »Ich glaube, du bist immer noch ein Anhänger des Kaisers.« Sie spürte, wie er sich plötzlich wieder verschloss. »Was würde das für dich bedeuten?« Unbeugsamer Stolz sprach aus dieser Entgegnung, Trotz und auch Angst, nicht wenig Angst. »Solange du auch mein Anhänger bleibst, ist es in Ordnung«, sagte sie sanft. Eine gute Antwort. Sie fühlte seine Entspannung. Trotz seiner Angst wäre er nicht bereit gewesen, sich zu verleugnen, nicht einmal um ihretwillen. Das imponierte ihr. »Ich war eigentlich nie ein Anhänger des Kaisers im üblichen Sinn«, sagte er nachdenklich. »Die Menschen, die ihn verehrten und anbeteten, kannten ihn nicht, kannten nur die Vorstellungen, die sie sich von ihm machten, aber ich kannte ihn, von Angesicht zu Angesicht.« Er schwieg einen Moment, und Lamita konnte förmlich fühlen, wie in ihm Erinnerungen erwachten. Seine Nähe war noch überwältigender als alle Legenden, die seine Priester erschaffen konnten. Er war eine unfassbar charismatische Persönlichkeit. »Ihr Rebellen macht es euch zu einfach. Mit herkömmlichen Maßstäben kann man ihn nicht messen. Eher mit Maßstäben, die man an ein Naturphänomen anlegen würde. Vergiss nicht, er war unsterblich. An die 100.000 Jahre alt. Niemand weiß, was das bedeuten mag. Nein, ich bin kein blinder Verehrer, ich bin Forscher. Ich versuche zu verstehen und billige, schnelle, fertige Antworten sind mir zutiefst zuwider. Lamita hatte sich aufgesetzt und schaltete das Licht neben dem Bett an. Sie sah Emperak an, als sähe sie ihn zum ersten Mal, und in gewissem Sinne tat sie das auch. Der stumpf dreinblickende, giftige Alte war verschwunden. Der Mann, der neben ihr lag, war hellwach und lebendig und entpuppte sich als ein näherer Geistesverwandter als irgendjemand sonst, den sie kannte. »Mir geht es genauso«, sagte sie und hatte plötzlich Lust, ihn auf der Stelle ein zweites Mal zu verführen. Emperak schlug jedoch die Decke beiseite, stand auf und begann sich anzuziehen. »Komm mit«, sagte er. »Ich will dir etwas zeigen.« Das Archiv ist so alt wie das Kaiserreich und im Laufe der Zeit hat es weit über 1000 Änderungen der Ordnungskriterien gegeben. Entsprechend kompliziert ist das Ordnungssystem heute. Wenn man es nicht kennt, ist es schlechterdings nicht zu durchschauen. Emperaks Stimme hallte aus den niedrigen, dunklen Seitengängen wider, während sie Ebene um Ebene hinabstiegen in die geheimnisvollen Tiefen des Archivs. Hier unten waren nur die Hauptgänge schwach erhellt, und was man in den Schatten sehen wollte, die die Schränke, Schaukästen und die vielen rätselhaften Beutestücke warfen, blieb der Fantasie überlassen. Lamita hatte irgendwann nach der Hand des Archivars gegriffen und sie nicht mehr losgelassen. »Ebene 2«, sagte Emperak, nachdem sie eine weitere der breiten Steintreppen hinabgestiegen waren. Er wies auf ein unauffälliges kleines Schild, auf dem die Zahl in einer uralten Form aufgemalt war. »Ist das die zweite Ebene von unten her?«, fragte Lamita. »Nein, es gibt keinerlei Zusammenhang. Das Archiv ist unzählige Male ausgebaut, umgebaut, erweitert und umgeordnet worden.« Er lachte spöttisch. »Unter uns existieren noch 400 weitere Ebenen. Kein Rebell war jemals so weit unten.« Sie wanderten einen breiten Gang entlang. Bei einem Schild, das den Buchstaben L in einer Form zeigte, wie sie zu Zeiten des dritten Kaisers in Gebrauch gewesen war, bogen sie in einen schmaleren Seitengang ein. Und dann begann eine Wanderung vorbei an Archivschränken und geheimnisvollen Artefakten, Gerätschaften und Kunstwerken, die Lamita schier endlos vorkam. Die auf den Schildern verwendeten Zahlzeichen durchliefen 100.000 Jahre semiotischer Entwicklung, bis sie bei der Zahl 967 anlangten, in einer vor 80.000 Jahren gebräuchlichen Schreibweise. Emperak öffnete einen großen Schrank, der nur einen Türflügel hatte. Diesen Türflügel klappte er auf, soweit es ging, und schaltete dann das Deckenlicht ein. An der Innenseite der Schranktür hing ein Haarteppich. Lamita merkte nach einer Weile, dass ihr Mund offen stand, und sie schloss ihn wieder. »Also doch«, sagte sie. »Das Archiv weiß also doch etwas über Haarteppiche.« »Das Archiv weiß alles über Haarteppiche.« »Und du hast das die ganze Zeit verschwiegen?« »Ja.« Lamita spürte ein albernes Kichern in sich hochblubbern, wie Blasen in Wasser, das endlich zum Kochen kommt, und sie hielt es nicht zurück. Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte, dass es von überall her widerhallte. Durch Tränenschleier sah sie, dass Emperak sie schmunzelnd beobachtete. »Archivar«, prustete sie in einem vergeblichen Versuch, streng zu klingen, als sie wieder Luft bekam. »Ihr werdet mir jetzt sofort alles verraten, was ihr über diese Angelegenheit wisst. Andernfalls fessle ich euch ans Bett und lasse nicht eher von euch ab, bis ihr redet.« »Oh«, machte Emperak, »eigentlich wollte ich dir gerade die ganze Geschichte erzählen, aber jetzt bringst du mich wirklich in Versuchung zu schweigen.« Er zog eine große, in alterungsbeständige Folie eingeschweißte Sternkarte hervor. Gera war einst ein blühendes Königreich, dessen Entstehungsgeschichte sich, wie wir dies von fast allen alten Reichen der Menschheit kennen, im Dunkel der Frühzeit verliert. Dieses Königreich wurde vom 10. Kaiser, also dem Vorgänger des letzten Kaisers, entdeckt und überfallen. Aus keinem anderen Grund als dem, dass es existierte und der Kaiser es beherrschen wollte. Ein Krieg entbrannte, der lange dauerte und viele Opfer forderte, in dem Gera aber nie wirklich eine Chance gegen die kaiserliche Kriegsflotte hatte und also schließlich unterlag. Er deutete auf eine Reihe altertümlicher Bildspeicher. Der König von Gera hieß Pantab. Er und der Kaiser traten einander das erste Mal auf Gera gegenüber, als das Königreich besiegt war. Der Kaiser verlangte von Pantab eine feierliche öffentliche Unterwerfungsgeste. Emperak Salamita an. »Willst du das Material mit nach oben nehmen?« »Wie? Ach so«, nickte sie, »ja, selbstverständlich.« Emperak verschwand in einem nahen Quergang und kehrte mit einem leichten, rollbaren Behälter aus Draht zurück. Er legte die Sternkarte und die Bildspeicher hinein. »Gera muss damals eine wunderschöne, lebendige Welt gewesen sein«, fuhr er fort, und zog eine uralte Mappe hervor. »Dieser Bericht beschreibt Gera. Er nennt den Planeten ein Kleinod des Universums und rühmt die zahllosen Kunstschätze, die weise Lebensart der Bewohner und die Schönheit der Landschaften.« Lamita nahm die Mappe vorsichtig entgegen und verstaute sie ebenfalls in dem Drahtbehälter. »Wusstest du, dass der 10. Kaiser zeitlebens glatzköpfig war?« fragte Emperak. Lamita hob erstaunt die Augenbrauen. »Dann habe ich die falschen Fotos gesehen.« »Natürlich trug er Implantate, aber diese mussten alle paar Monate erneuert werden, weil sein Körper sie abstieß. Es war eine allergische Reaktion, die ihn sein ganzes langes Leben lang hindurch verfolgte. Möglicherweise bestand ein Zusammenhang mit seiner Langlebigkeitsbehandlung, man weiß es nicht. Was man weiß ist, dass er diesen Makel als Schmach empfand, als Beleidigung des Schicksals, das ihm auf diesem Wege die ersehnte Vollkommenheit vorenthielt.« Lamita atmete geräuschvoll ein. »Oh«, machte sie vielsagend, eine schwache, undeutliche Ahnung der Zusammenhänge dämmerte in ihr. Die Spione des Königs Pantab hatten diesen wunden Punkt des Kaisers herausgefunden, fuhr Emperak fort. Und Pantab, offenbar ein zorniger, stolzer Mann, hielt es aus unerfindlichen Gründen für sinnvoll, mit aller verbliebenen Kraft in diese Wunde zu schlagen. Als der Kaiser ankam, um die Unterwerfung entgegenzunehmen, sagte Pantab, der sich übrigens eines prachtvollen Bart- und Haarwuchses erfreute, wortwörtlich: »Deine Macht mag so groß sein, dass sie unsere Unterwerfung erzwingt. Aber sie ist nicht groß genug, um Haare auf deinem Schädel wachsen zu lassen, kahlköpfiger Kaiser.« »Das klingt nicht wie eine gute Idee.« »Nein, wahrscheinlich war es die schlechteste Idee, die je ein Mensch hatte.« »Was geschah?« »Der 10. Kaiser galt ohnehin als aufbrausend und rachsüchtig. Als er das hörte, raste er vor Wut. Er schwor Pantab, dass dieser seine Worte noch bedauern werde, wie niemals jemand eine Schmähung bedauert habe. Er sagte: »Meine Macht ist groß genug, um zu erzwingen, dass dieser ganze Planet mit dem Haar deiner Untertanen belegt wird. Und ich werde dich zwingen, es mit anzusehen.« Lamita starrte den alten Archivar entsetzt an. In ihr war ein Gefühl, als klaffe unter ihr plötzlich ein Abgrund. »Heißt das, die Geschichte der Haarteppiche ist die Geschichte einer Rache?« »Ja, nichts anderes«, Sie schlug eine Hand vor den Mund. »Aber das ist doch Wahnsinn!« Imperak nickte. »Ja. Aber der eigentliche Wahnsinn ist weniger die Idee an sich, als vielmehr die unerbittliche Konsequenz, mit der sie in die Tat umgesetzt wurde. Der Kaiser schickte wie üblich seine Priester aus, um den Gottkaiserkult zu verbreiten und durchzusetzen gegen jeden Widerstand, und ließ sie dabei auch gleich den Kult um die Haarteppiche installieren, das ganze komplizierte logistische System, das Kastenwesen, das Steuersystem und so weiter. Aus den Überresten der Streitkräfte von Gera rekrutierten sich die Schiffer, die die Haarteppiche von den einzelnen Planeten nach Gea transportierten. Gea selbst, das ganze Sonnensystem, wurde in einer Dimensionsblase eingeschlossen und damit künstlich aus dem normalen Universum entfernt, um jedes Entkommen und jede Störung von außen unmöglich zu machen. Ausgesuchte, besonders rücksichtslose Truppen bombten die Kultur der Bewohner von Gea zurück in die Primitivität und eröffneten dann ihren quälend langsamen Vernichtungsfeldzug. Rings um den Königspalast begannen sie damit, den Boden zu befestigen und die ersten Haarteppiche auszulegen. »Und der König?« fragte Lamita. »Was war mit Pantab geschehen?« Auf Geheiß des Kaisers wurde Pantab auf seinem Thron festgekettet und an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen, das ihn etliche Jahrtausende am Leben gehalten haben muss. Der Kaiser wollte, dass Pantab hilflos mit ansehen sollte, was er aus seinem Volk machte. Zunächst musste Pantab wohl durch die Fenster des Thronsaals zuschauen, wie die Hauptstadt Straßenzug um Straßenzug eingeebnet und der frei werdende Boden mit Haarteppichen belegt wurde. Irgendwann gingen die Mannschaften dann dazu über, alle ihre Aktivitäten, ihre mörderischen Eroberungskämpfe und ihre Bauarbeiten zu filmen und per Funk auf Bildschirme zu übertragen, die vor dem hilflosen König aufgestellt worden waren. Lamita war entsetzt. »Heißt das, dass Pantab womöglich noch lebt?« »Auszuschließen ist es nicht«, gab der Archivar zu. »Obwohl ich es nicht glaube, weil die Technik der Lebenserhaltung damals noch nicht so fortgeschritten war. Der Palast muss jedenfalls noch da sein, irgendwo auf Gea. Wahrscheinlich mitten in einem sehr großen Gebiet, in dem die allerersten Haarteppiche längst zu Staub zerfallen sind. Offenbar hat die Gera-Expedition ihn nicht gefunden, sonst hätten sie Pantab oder seine Überreste entdeckt.« Die junge Historikerin schüttelte den Kopf. »Das muss geklärt werden. Der Rat muss das erfahren. Er muss noch einmal jemanden hinschicken.« Sie sah Imperak an. »Und das alles funktionierte diese ganze lange Zeit über?« Der Kaiser starb, bald nachdem das Haarteppichsystem eingerichtet war. Sein Nachfolger, der 11. und letzte Kaiser, besuchte Gera nur einmal kurz. Aus einigen Notizen mag man schließen, dass er angewidert war, aber er brachte es nicht fertig, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Wahrscheinlich aus Treue zu den früheren Kaisern. Nach seiner Rückkehr ließ er die Provinz von allen Sternkarten und aus allen Datenspeichern tilgen und überließ sie sich selbst. Und seither lief die Maschinerie, Jahrtausend auf Jahrtausend. Schweigen senkte sich herab auf das ungleiche Paar. »Das ist also die Geschichte der Haarteppiche«, flüsterte Lamita erschüttert. Imperak nickte. Dann verschloss er den Schrank wieder. Lamita sah sich um, immer noch wie betäubt von dem, was sie gehört hatte, und ihr Blick wanderte die Gänge und Quergänge entlang, über unzählige andere Schränke, die aussahen wie dieser, immer weiter und weiter. Und es war kein Ende zu sehen. »All diese anderen Schränke«, fragte sie leise, »was enthalten sie?« Der Archivar sah sie an, und in seinen Augen schimmerte Unendlichkeit. »Andere Geschichten«, sagte er.